Sarah. Wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallo, dies ist der Podcast PKIP für die Ohren. Hier findest du Antworten und Impulse zu den Fragen aus deinem Babyalltag. Gesammelt aus unserer pädagogischen Praxis sowie unseren PKIP-Kursen. Schön, dass du uns gefunden hast.
Hallihallo, hier ist PKIP für die Ohren. Thema Schlaf die zweite. Schön, dass du wieder zuhörst. Wir haben in der ersten Folge geklärt bzw. herausgefunden, dass unsere Babys so schwierig einschlafen und so häufig möglicherweise in der Nacht wach werden, weil ihre Gehirne gar nicht anders können. So, das ist eine sehr wichtige Information für Eltern, die aber ausgesprochen unpraktisch ist, weil wir so wenig damit anfangen können. Deswegen diese Folge 2, in der wir uns damit beschäftigen wollen, und was nun? Das heißt, was könntest du jetzt machen, um deinem Kind zum Einschlafen zu helfen und möglicherweise auch selbst ein bisschen länger als nur 3x40 Minuten Schlaf in der Nacht zu finden. So, das ist die Idee. Und dabei fangen wir vielleicht einfach mal damit an, uns zu überlegen, was kannst du tun, um deinem Kind in den Schlaf zu helfen? Welche Einschlafhilfen kennen wir und wie stehen wir dazu, Sarah und Franzi?
Wir kennen ja erstmal als Einschlafhilfe, ich lege mich zusammen mit dem Kind hin und habe Körperkontakt Ne? Also habe das Kind ganz nah bei mir. Stille vielleicht, Einschlafstillen ist ja auch eine Form der Einschlafhilfe dann teilweise. Petsiball, auch immer wieder gern genannt in dieser Reihe von Einschlafhilfen. Federwiegen, die Trage, das Baby auf dem Arm halten und rhythmisch hin und her schuckeln, durchs Haus laufen. Franzi, was fällt dir noch ein?
Kinderwagen, Autofahrten.
Singen, stundenlanges Singen von ein und demselben Einschlaflied.
Apps, Föhn-App, Staubsauger, Dunstabzugshaube.
Weißes Rauschen.
Okay, stopp, ihr seid gut. Wir machen den Job schon ganz schön lange. Also uns fallen ganz, ganz viele Einschlafhilfen ein. Lasst uns doch vielleicht mal den Schritt machen und mal differenzieren. Welche Einschlafhilfen sind aktiv? Das heißt, was tun Eltern aktiv, um dem Kind den Schritt in die REM-Schlafphase zu vereinfachen, zu begleiten? Und welche passiven Einschlafhilfen kennen wir und wie unterscheiden die sich? Also, das, was wir eben so gehört haben, eine App und der Petsiball und das Stillen und das Flasche geben und das Autofahren ist, da stimmt ihr mir sicherlich zu, sehr aktiv. Das heißt, Eltern tun etwas, um dem Kind zu helfen. Welche passiven Einschlafhilfen kennt ihr?
Einfach da sein. Einfach da sein, anwesend sein, liebevollen Blick schenken, atmen. Ist zwar auch aktiv, aber muss ich ja.
Bitte hört nicht auf zu atmen. Ja, genau.
Ist halt auch eher was passiv ist, weil mein Baby wird dadurch nicht bewegt. Also es kriegt ja das einfach mit, dass ich da bin und Ruhe ausstrahle. Ist was Passives.
Oder auch zusammen im Bett zu liegen und dann vielleicht meine Hand leicht auf den Bauch zu legen. Einfach um nochmal verstärkt zu signalisieren, ich bin hier. Also ich würde sagen, passiv ist alles, was ich, also wo ich nicht aktiv das Kind in Bewegung bringe, wie zum Beispiel durch das Laufen durch im Haus oder das rhythmische Schuckeln, sondern alles eher, was ich in so einer Ruhe mache, wo ich das Kind in seiner Schlafposition habe, also liegend im Bettchen und ihm in Ruhe versuche, die Möglichkeit zu geben, in den Schlaf zu finden.
Und das, was ich so wichtig finde für dich, wenn du diesen Podcast hörst, ist, dass du mal guckst, wie mache ich das denn? Das heißt, ist das, was ich meinem Kind anbiete, aktiv oder passiv? Und das, was die beiden aus Sicht der Kinder total voneinander unterscheidet, ist, dass das Thema Regulation, das heißt, diese grottenschwere Aufgabe, die jedes Kind zu bewältigen hat, um einschlafen zu können. Das heißt, dieses Thema Regulation ist bei einer aktiven Einschlafhilfe relativ klein. Das heißt, das Kind muss relativ wenig Regulationsleistung können, üben, um einzuschlafen. Und wenn ich passiv bin, das heißt, wenn ich da bin und wenn ich meinem Kind Sicherheit gebe, dann muss das Kind etwas tun. Das heißt, die Kinder müssen einen Weg suchen. Die Kinder dürfen einen Weg suchen, um einschlafen zu können. Das müssen sie ja lernen. Wir haben ja in der Folge 1 gehört, dass ihre Gehirne das nicht von Anfang an hergeben. Und wenn ich es schaffe, bei meinem Kind zu sein, das zu begleiten, eine Einschlafbegleitung anzubieten, ohne aktiv zu sein, dann ist das aus unserer Sicht für die Kinder möglicherweise nicht das Einfachste, aber langfristig das, wo sie am meisten profitieren können.
Das hast du sehr schön gesagt, Nina. Und das ist ja auch das, was wir auch im PKIP immer wieder machen, diese Hilfe zur Selbsthilfe gestalten. Also Dieses passive Verhalten, in dem ich da bin, in dem ich diesen Schutz ausstrahle, Sicherheit, gebe ich meinem Kind ja einfach einen Rahmen, in dem es sich dann eben bewegen kann und erleben kann und es sich auch finden kann. Wie kann ich mich selbst regulieren? Das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe.
Und es darf ja auch wachsen. Also da darf ich auch als Elternteil dran wachsen, an diesem Prozess der Einschlafbegleitung. Also gerade am Anfang, wenn ich vielleicht ein Kind habe, was sehr unruhig ist vorm Schlafengehen, durch die ganzen Eindrücke, die es den Tag über gewonnen hat, weil vielleicht irgendwas Aufregendes passiert ist oder weil ich einfach nicht so gut in die Ruhe finde am Abend. Darf ich auch natürlich mal mit dem Kind durch die Wohnung gehen und ich darf es auch mal schuckeln. Aber auch das ist natürlich etwas, wo ich reinwachsen kann und wo ich auch mit dem Kind zusammen mich entwickeln kann und wo ich merken darf, die Regulationsfähigkeit meines Kindes nimmt zu und jetzt probieren wir vielleicht eher eine passive Einschlafhilfe oder eine Einschlafbegleitung.
Oder es wechselt halt so schleichend,
Ja, oder es
ne,
wechselt,
Sarah. Also
ja.
es startet aktiv und geht immer mehr ins Passive
Ja,
über.
genau.
Ich kann mir vorstellen, dass Eltern das als ganz wertvolles Handwerkszeug nutzen können. Und die Frage, die sie sich dann möglicherweise stellen, ist die, die wir immer so schwer beantworten können. Wie alt muss mein Kind oder wie alt ist denn mein Kind, bis es das können muss? Also diese Frage höre ich ganz oft und die ist natürlich total schwer zu beantworten. Wie geht ihr damit um, wenn euch jemand fragt, wie lange soll ich das tun? Wie lange muss ich meinem Kind helfen, bis es das alleine kann?
Also ich sage dazu, das gibt es so pauschal nicht. Also das ist ein, wie wir eben schon gehört haben, ist es ein Entwicklungsprozess. Also man weiß ja, dass Babys das oft so mit 6, 7, manchmal auch erst mit 8 Monaten aus physiologischer Sicht dazu in der Lage wären. Aber nicht allen gelingt es schon. Also es ist ein Prozess, ein gemeinsamer Prozess, so wie auch Sarah gesagt hat, in dem sich einfach Eltern und Baby finden. Ist das das, was du meintest, Nina, oder suchtest du jetzt wirklich so, ich sag mal, ganz klassische Zahlen?
Die hast du ja absolut genannt. Also, und das entspricht auch dem, was ich beobachte. Also, ich sehe immer, dass das erste Halbjahr, die Bemühungen von Eltern, wenn sie denn finden, das Kind müsste das alleine hinbekommen und immer wieder rausgehen und das Kind alleine lassen beim Schlafen, beim Einschlafen, dass die Bemühungen von Eltern im ersten halben Jahr wirklich echt vergebens sind. Und dass es echt nicht zu empfehlen ist, sondern dem Kind im ersten halben Jahr das zu geben, was es braucht und das zu machen, was funktioniert. Auch wenn es nur eine aktive Hilfe ist, die das Kind in den Schlaf bringt, sei es drum. So. Und dann, so wie du gesagt hast, irgendwie so zum 7., 8. Monat vorsichtig zu gucken, hey, klappt das schon alleine? Muss ich, wenn ich vorher aktiv auf dem Petsi-Ball gehüpft bin, reicht es jetzt vielleicht, wenn ich nur still drauf sitze? So, das heißt, langsam zu versuchen, mit Beginn des zweiten Halbjahres zu gucken, wie reagiert das Kind darauf, wenn meine Einschlafhilfe immer passiver wird? So, also ich glaube, dass Eltern, also ich weiß, dass Eltern sich diese Fragen immer stellen und vielleicht können sie ja damit was anfangen. Siehst du das? Wie siehst du das, Sarah?
Ich wollte gerade sagen, da kann ich total mitgehen, weil ich gerade das, was du beschrieben hast, so schön finde, nämlich nicht, es muss ein von heute auf morgen ist dieser Entwicklungsschritt jetzt abgeschlossen sein, sondern es ist ein, wir gucken gemeinsam. Wir gucken gemeinsam, können wir aus dieser aktiven Einschlafhilfe Schritt für Schritt in eine passive Einschlafhilfe kommen oder braucht es vielleicht noch ein bisschen und auch noch immer den Schritt zu machen, ich fange nochmal an, den Schritt zu tun, was macht das eigentlich auch mit unserer Eltern-Kind-Beziehung Beziehung? Sind wir eigentlich noch total glücklich, so wie wir das handhaben? Oder merke ich, ich brauche was anderes oder signalisiert mir mein Kind auch, ich brauche jetzt eine andere Begleitung? Ne? Also wirklich diesen fließenden Prozess, diese Feinfühligkeit zu haben, wieder mit Blick auf das Kind gerichtet.
Aber nicht nur aufs Kind. Also das sage ich in meinen Kursen auch immer. Also solange beide damit fein sind, also sowohl das Elternteil als auch das Baby, dann ist das okay. Aber wenn eben einer von beiden, wie du auch schon gesagt hast, Sarah, und wenn eben jetzt die Mutter, ich nenne jetzt mal so, der Klassiker ist ja oft so dieses Einschlafstillen, und wenn die Mutter aber merkt, ich möchte das nicht mehr. Und dann, auch dann, es ist daran zu gucken und zu schauen, wie können wir das jetzt anders gestalten? Wie können wir das passiver werden lassen und einen neuen gemeinsamen Weg zu finden? Sobald einer von beiden eben sich nicht mehr wohl in dieser Version fühlt, brauchst eine Änderung.
Und die darf es auch geben. Und ich glaube, das eben bindungsorientiert zu begleiten, ist dabei auch einfach das Wichtige. So dass beide den Raum kriegen, die Zeit kriegen für diese Veränderung und da mitwachsen können.
Genau, das finde ich auch so. Ich habe gerade noch so im Kopf, dass es vielleicht auch noch gut ist, mal zu erwähnen, wenn ihr da draußen jetzt denkt, nein, bei mir klappt das Einschlafstillen immer richtig, richtig gut und mein Kind ist schon 7 Monate und ich stille vor jedem Einschlafen und bis mein Kind schläft, und das ist auch gut und richtig so. Wenn ich eins weiß, dann, dass jede aktive Einschlafhilfe dieser Welt so lange funktioniert, bis sie nicht mehr funktioniert. Das heißt, eine ganz dringliche Bitte oder fast ein Rat, obwohl Ratschläge ja ganz schlimm sind, an dich, wenn du das jetzt so gedacht hast, bitte leg dir einen Plan B zurecht, weil es kommt ganz sicher der Tag, wo das, was immer funktioniert hat, bisher plötzlich nicht mehr klappt. Das heißt, dein Kind schläft beim Stillen oder beim Petsyball schuckeln plötzlich nicht mehr ein. Und dann ist es gut, sich schon vorher überlegt zu haben, was mache ich dann? Also ändere nichts ad hoc, wenn du einverstanden bist und wenn alles gut ist, wenn beide Teile ganz zufrieden sind, lass es so, wie es ist, und leg dir einen Plan zurecht, was du machst, wenn es nicht mehr funktioniert. Damit bin ich als Mutter mal sehr gut gefahren. Ja, das würde ich ganz gern weitergeben an euch.
Was fällt euch denn noch ein? Also zum Thema Rhythmus zum Beispiel. Brauchst du einen Rhythmus für Babys? Warum? Wie kann man sowas gestalten?
Wenn du jetzt meinst, ein Rhythmus in Form von einem Einschlafritual, sage ich immer in meinen Kursen auch, dass man das natürlich gerne anfangen kann. Das muss aber nichts Großes sein. Also ich brauche jetzt nicht das Einschlafritual von wir gehen baden, danach singen wir ein bestimmtes Lied beim Schlafanzug anziehen, danach machen wir noch eine Babymassage vielleicht und dann erzähle ich dir noch eine gute Nachtgeschichte. Das braucht es gar nicht, aber Kinder freuen sich sehr über Rituale, weil Rituale bieten Sicherheit und Verlässlichkeit. Und von daher kann ich gerne auch anfangen, schon relativ früh ein Einschlafritual einzuführen in Form von einem Schlaflied, was ich einmal singe, oder einem kleinen Vers, den ich sage, oder einer bestimmten Art, wie ich streichel, dass mein Kind darauf vorbereitet wird, was jetzt der nächste Schritt ist, zum Einschlafen zu kommen. Das ist tatsächlich was, was viele Kinder, nicht alle, aber viele Kinder einfach auch sehr positiv aufnehmen, weil es Sicherheit vermittelt.
Wem von beiden das Sicherheit vermittelt, sei dann auch dahingestellt. Das heißt, wenn wir Eltern wissen, okay, jetzt kommt das. Zum Einschlafen meines Kindes mache ich immer das. Fühlen wir uns auch anders, als wenn ich so in das große Fragezeichen laufe und denke, okay, mal gucken, was jetzt so, wie es heute so wird. So, das heißt, wir Eltern sind auch gelassener und ruhiger und routinierter, wenn wir einem bestimmten Ritual oder so eine Rhythmisierung der Kinder wenn wir das vorhaben. So, aber das, ich sehe das auch so, dass das sehr empfehlenswert ist, einfach sich irgendwas zu überlegen, was für mich und mein Kind stimmig ist zum Einschlafen.
Das stimmt. Und dann können die Eltern ja auch wieder den Rahmen geben, wovon wir vorhin gesprochen haben. Also dann können sie auch wieder passiv da sein, damit das Baby eben diese Selbstregulation findet, um in den Schlaf zu finden. Ich hatte eine Mama im Kurs, die hat gesagt, sie hat das weiße Rauschen mal nur für sich angemacht zum Beruhigen. Ich glaube, das hatte ich in der Folge vom Weinen schon gesagt. Und ich fand das so spannend, weil es ist genauso wie du sagst, Nina, auch die Eltern beruhigt es zu wissen, was kommt jetzt, wie ist die Abfolge und auch diese Sicherheit, dann schläft mein Baby. Oder auch. Und das ist dann diese Wechselwirkung, ne? Das Baby merkt, ach, die Mama oder der Papa ist total entspannt und das Elternteil merkt, Mensch, mein Baby entspannt sich total.
Gut, ja, da haben wir ja schon einiges zusammengesammelt. Das, was wir möglicherweise noch mal erwähnen könnten, ist, dass es ja beim Thema Schlafen nicht nur um das Einschlafen geht, sondern auch darum, weiter zu schlafen. Das heißt, um es nicht durchschlafen zu nennen, aber zumindest ist es ja mehr als nur einzuschlafen, weil wir haben ja in der ersten Folge gelernt, dass Babys regelmäßig wach werden. Das heißt, dass jede Schlafphase endet mit einem kurzen Ankratzen des Wachseins. Und Kindern können unterschiedlich stark oder unterschiedlich gut regulieren. Bedeutet ein Kind, das es zum Einschlafen von Eltern langsam herangeführt, immer häufiger schafft, alleine. Heißt nicht allein im Zimmer, sondern aus eigener Kraft einzuschlafen mit einer Mutter oder einem Vater, der eine passive Einschlafhilfe gibt. Das heißt, das Thema Regulation ist dem Kind bekannt und die Kinder haben es ein wenig eingeübt, wenn sie alt genug dazu sind. Dann gehen wir davon aus, dass das Thema Weiterschlafen für diese Kinder auch leichter ist. Bedeutet, andersrum erklärt, ein Kind, das permanent und ständig bis zum 8., 9., 10. Lebensmonat eine aktive Einschlafhilfe bekommt, kann nicht alleine ohne Hilfe weiterschlafen, weil das Thema Regulation für dieses Kind noch ein völlig unbeschriebenes Blatt ist. So, und für uns Eltern ist es ganz wichtig zu wissen, wenn ich etwas am Weiterschlafen meines Kindes verändern möchte, das heißt, wenn mir wichtig ist, dass mein Kind möglicherweise nicht alle 45 Minuten in der Nacht wach wird und ich dann noch mal stillen möchte, dann heißt die Stellschraube, an der ich etwas drehen kann, einschlafen. Das heißt, wer langsam bindungssichernd herangeführt, immer mehr alleine einschlafen kann, dem Kind gelingt es auch besser, häufiger durchzuschlafen oder weiterzuschlafen.
Dazu hat Sarah auch ein richtig schönes Zitat für uns am Ende gefunden.
Das ist diesmal von Dr. William Sears. Die Zeit, die unsere Kinder in unseren Armen, an Mamas Brust und in unserem Bett verbringen, ist ein vergleichsweise kurzer Teil ihres Lebens. Doch die Erinnerung an unsere Liebe und Verfügbarkeit, auch in der Nacht, werden sie ein Leben lang begleiten.
Und damit könnte ich jetzt richtig schön einschlafen.
Gute Nacht, liebe Franzi.
Ja. Tschüss und schlaft alles
Gute
schön.
Nacht. Ja. Gute Nacht und bis
Tschüss.
bald. Tschüss. So. Das war der zweite und praktische Teil unserer kleinen Miniserie zum Thema Babyschlaf. Wenn du die vielen Infos noch einmal nachlesen möchtest, bringen wir dir die Quellen, die wir für seriös und informativ halten, ganz gerne in die Shownotes. Wir möchten uns auch noch bedanken für eure vielen Anregungen und Fragen auf unseren Insta-Post zur Ankündigung an dieses Schlafthema. Die Fragen, die ihr uns gestellt habt, werden nicht verloren gehen, sondern wir nehmen sie möglicherweise noch einmal in einem dritten Teil auf und beantworten sie. Danke für euer Interesse und bis bald. Tschüss!